Werner, ich weiß von dir, dass du viel draußen in der Natur unterwegs bist, zum Joggen, zum Spazieren, zum Radfahren. Wenn du in den letzten Tagen so durch die Weinberge gegangen bist, was hast du da so gesehen, was hast du wahrgenommen?
Die Ernte läuft auf vollen Touren. Es riecht nach Trauben. Man sieht die herabgerissenen Blätter. Es ist Herbst.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Ja, Werner, wir haben gerade erst unsere Sommerserie 2022 abgeschlossen und du sagst es, plötzlich ist es schon Herbst geworden und die Winzer und die Winzerinnen stecken eben schon mitten in der Lese. Du hast es gesagt, man sieht draußen, die Erntehelfer sind überall unterwegs, schneiden
Maschinen
vor allem. Und Maschinen auch, vor allem in Rheinhessen sind es die Maschinen, genau. Kannst du uns zuerst mal so eine grobe Einordnung geben? Welche Sorten sind denn schon gelesen? Welche hängen noch?
Also es sind alle frühen Sorten gelesen. Das sind diese Brummersorten wie Optima, Ortega und sowas, sofern sie nicht jetzt auf Edelsüß gemacht werden. Und auch Sauvignon Blanc zum Beispiel ganz wesentlich, weil da die typische Aromatik verloren geht, wenn er zu reif wird. Und das geht aber jetzt alles Schlag auf Schlag. Ist auch ganz logisch, die Zuckerwerte sind relativ hoch und gleichzeitig haben wir jetzt Regen. Das ist ja das Übliche, da wenn man ihn nicht braucht, dann kommt er. Und das bedeutet, da ist auch eine gewisse Sorge vor Fäulnis. Und deswegen gibt es wieder wahrscheinlich ein sehr hektischer Herbst, der die Winzer vor enorme Herausforderungen stellt. Man muss sich immer überlegen, normalerweise kommt da eins nach dem anderen, man kann das alles schön regeln. Wenn alles zeitgleich kommt, dann ist einfach rein technisch die Kelter ständig voll, die Maischebehälter mit Rotwein dann schon ständig voll, eine Sorte neben der anderen statt nach der anderen, hektisch.
Du hast es schon angesprochen, der Regen ist jetzt gekommen, wirklich zur Unzeit, also der Sommer war extrem, also zur Unzeit für die Winzer und Winzerinnen muss man sagen, der Sommer war extrem trocken und es hieß schon zu Lesebeginn, was wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen können, ist Regen. Jetzt ausgerechnet kommt er. Was ist so schlimm daran?
Also das wird auch sehr unterschiedlich sein. Ich denke mal, weit im Norden, also Richtung Mosel, ist der erste Regen vielleicht sogar noch ganz oder gut angekommen. Das hängt sehr von der Sorte und den Bedingungen ab. Was jetzt eben schwierig ist, ist, wenn die Weinberge voll hängen, und das tun sie mit Trauben, dann saugen sich diese Trauben, die sehr auch ausgetrocknet sind, voll mit Wasser. Und wenn sie vorher schon relativ kompakt waren, dann drücken sich die einzelnen Beeren in der Traube ab. Und dann entstehen Risse, das ist das Einfallstor für Fäulnis. Und dann kann es eben passieren, dass bei anhaltender Nässe sich Fäulnisnester sehr schnell bilden. Und das ist schlecht für trockene Weißweine. Rotweine sowieso, die Farbe ist dann kaputt. Und bei den Weißweinen geht die Charakteristik einfach verloren.
Das mit den Fäulnisnestern, das leuchtet mir sofort ein, dass das niemand haben möchte. Aber was bedeutet das für die Qualität des Weins, wenn da plötzlich sich so viel Wasser in die Traube einlagert? Ist das auch ein Effekt, der nicht so gerne gesehen wird? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, schon, wenn es wirklich überraschend viel Wasser ist. Ist aber eher nach einem ohnehin schon etwas feuchten Jahr ein Problem.
Das heißt, dieses Jahr eher nicht, weil es war extrem trocken in diesem Jahr.
Ja, die Trauben sind teilweise auch wirklich trocken. Man kann es hängt sehr von der Lage ab und dem Untergrund. Da, wo die leichteren Böden sind, wo eben der Wasserhaushalt nicht so heftig gespeichert war, da sind die Trauben schon richtig trocken. Die sind nicht saftig, wenn man so will, die bestehen aus Haut und Knochen, also aus Beerenhäuten und Kernen. Und da läuft auch nicht so viel von der Kälte runter. Da, wo die Wasserführung im Untergrund, wo der Boden Wasser halten konnte, da ist die Ausbeute natürlich viel besser.
Wir haben jetzt vor allem über das geredet, was man auch von außen sieht, also wie gesund die Traube ist, wie groß oder wie klein die Traube ist. Natürlich wird ja auch gemessen, was in der Traube vor sich geht. Was gibt es da so für Hinweise in diesem Jahr?
Sehr unterschiedlich. Ich glaube, das wird ein schwieriger Herbst sein, der sehr unterschiedliche Bedingungen hat und dann unterschiedliche Weine bringt. Zum einen sind meistens die Mostgewichte sehr hoch. Das heißt, die Traube hat Zucker gebildet. Mhm. Das ist jetzt nicht so super verwunderlich.
Ist eine Folge des guten Wetters einfach.
Ja, wobei am Ende August dann auch der Reifeprozess gestoppt hat wegen der Trockenheit und der Hitze. Also das ist nicht so, dass das immer nur gut wäre. Aber da war so viel Entwicklung, dass Zucker da ist, aber nicht immer sind die Trauben durchgehend reif. Es gibt sogar innerhalb einer Traube unreife Beeren und reife Beeren. Das ist nicht günstig, weil auf der einen Seite dann insgesamt beim Abpressen der Most viel Zucker hat, also hohe Alkoholwerte liefert. Der Winzer muss im Grunde lesen, damit das nicht noch mehr wird. Mhm. Aber er hat eben nach wie vor unreife Beeren in der Traube drin. Und die bringen ihm Töne in den Wein rein, die er nicht so gerne hätte, unreife Töne. Also das sind nicht so einfache Verhältnisse. Das Zweite ist, die Moste haben wohl, habe ich gelesen, von den Forschungsanstalten relativ niedrige Stickstoffgehalte. Und das ist auch schwierig, weil das die Lagerbarkeit von Weinen sehr negativ beeinflussen kann. Und sie haben definitiv niedrige Säurewerte. Mhm. Und da sprechen wir von zwei verschiedenen Dingen. Das eine ist die Säure, die ich schmecke. Das heißt, die Weine könnten ohne Zusatz von Säure, der erlaubt ist, leicht breit werden und lahm, schlaff und fett. Das kann man, wie gesagt, zu Teilen beheben, aber sie haben auch sehr hohe pH-Werte. Das ist die chemisch messbare Säure, wenn man so will. Das heißt, die Weine tendieren dazu, eben im chemischen Sinne nicht sehr sauer zu sein. Und das macht sie angreifbar, die Moste und Jungweine, für Infektionen, bakterielle Infektionen und sowas. Also das ist auch kritisch für den Winzer, muss er sehr Acht geben, dass das nicht zu Fehltönen führt.
Acht geben heißt, man kann auch was dagegen tun oder muss man es einfach nur im Blick behalten?
Man muss den Blick behalten, muss mit Kühlung arbeiten und, um eben andere Parameter so zu steuern, dass es nicht zum Problem wird. Sehr sauber arbeiten, lieber etwas vorklären und eben nicht mit Dreck und Speck arbeiten. Die Maischestandzeiten, was man eigentlich gerne heutzutage macht, reduzieren, damit da nicht zu viel passieren kann.
Jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, was im Moment im Weinberg und in den Kellern passiert. Wir wollen natürlich aber auch wissen, wie sieht das Ganze dann in ein paar Monaten aus, wenn die Weine 22 abgefüllt werden? Ist das jetzt viel zu früh, da eine Prognose zu treffen, oder kann man schon so erste Hinweise geben?
Also ich denke, dass es auf jeden Fall sehr tolle Weine geben wird. Es wird aber auch sehr schwierige Weine geben. Ich glaube, die Range wird sehr groß sein in diesem Jahr, weil eben die Bedingungen so unterschiedlich sind, von den Wasserverhältnissen her angefangen bis über diese Ernteergebnisse hin. Für Rotweine, da kann es ganz tolle Sachen geben, da wo die Trauben eben gesund sind. Und das sind sie im Grundsatz momentan ja. Und wo man diese Fülle ausnutzen kann, auch im Weißweinbereich. Also das ist das eine, aber es wird auch sehr breite, latschige Weine geben, die vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen fremdartig sauer schmecken. Das wird eine sehr breite Palette sein.
Im Weinberg ist jetzt letztlich alles passiert, also da lässt sich nicht mehr viel machen. Wie groß ist denn jetzt der Einfluss des Winzers, der Winzerin auf die Weine, die jetzt im Keller demnächst liegen?
Ja, also man kann aus, sagen wir, problematischen Mosten immer noch einen sehr ordentlichen Wein machen. Das kann die Kellertechnik heute. Das ist das Gute und das schützt uns ja auch vor ganz schlimmen Weinen, wie es sie früher durchaus gegeben hat. Aber man kann nur aus den besten Mosten dann auch Superweine machen. Das ist eben limitiert. Aus einem schlechten Most kann ich einen technisch einwandfreien Wein machen, aber mehr nicht.
Ich weiß, du klagst gerne darüber, dass die Weine viel zu früh in den Verkauf gehen. Wann haben wir denn den ersten 22er im Supermarkt liegen?
Also vernünftigerweise sollte das eigentlich tief im nächsten Jahr sein, also ein paar Wochen im nächsten Jahr drin. Da kann man schon die ersten dann haben, aber wir werden sie im November haben, gar keine Frage.
Wir wechseln.
Ach, früher. Oktober in diesem Jahr werden die ersten schon verkauft.
Wir wechseln das Thema. Vorher aber wie immer der Aufruf an die Hörer: Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik an diesem Podcast oder vor allem Themenanregungen für uns haben, schreiben Sie uns eine E-Mail. trocken-bis-lieblich@swr.de lautet unsere Adresse. Trocken-bis-lieblich in einem Wort @swr.de. Und damit kommen wir jetzt wieder zu einer deiner Weinbesprechungen, Werner. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen auch der Name Weinmann. Und wir hören uns hier in jeder Episode eine Folge des Weinmanns an und reden anschließend drüber. Und heute geht es um einen Wein in einer Preisstufe, auch in einer Qualitätsstufe, über die wir hier sonst eher selten reden.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Frankreich hat Grand Crus und Deutschland seit 20 Jahren seine großen Gewächse. Ziemlich genau vor 20 Jahren sind die ersten trockenen Spitzenweine des Verbands der Prädikatsweingüter VDP mit diesem Label auf den Markt gekommen. Die Idee dahinter, dass nämlich besondere Lagen mit besonderen Anforderungen verknüpft und von besonderen Winzern ausgebaut, besonders hoch drei sein müssen. Und diese Idee findet so langsam auch Eingang in eine breitere Weinwelt. Das Konzept einer mehrstufigen Qualitätspyramide, bei der mit einer immer genaueren regionalen Herkunftsangabe eine immer höhere Qualität verbunden ist, die ist ja weit verbreitet. Wir testen den 2021er 100 Gulden Riesling großes Gewächs vom Weingut Bischel in Appenheim, kostet 35 Euro. Der kommt gerade erst auf den Markt und hat einen mordsmineralischen Zug. Grapefruit und Mango mit einem Staub der ausgedörrten Muschelkalkböden. Enorm konzentriert und für den Jahrgang geradezu opulent, aber auch mit einem Säurebiss, der jetzt in der Jugend noch die Zähne stumpf macht und mit dem heftigen Nachhall eines japanischen Gongs. Aber wie die Verkostung von großen Gewächsen aus den vergangenen 20 Jahren gezeigt hat, haben solche Weine mindestens 10 Jahre, in denen sie eine durchaus jugendliche Frische behalten, ehe sie im zweiten Jahrzehnt dann noch an Reife und Komplexität gewinnen. Klar wird man sowas nicht jede Woche trinken, aber es gibt eben auch eine Welt jenseits der simplen Entscheidung, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. 2021er 100 Gulden Riesling großes Gewächs vom Weingut Bischel in Appenheim, 35 Euro.
Der Weinmann, SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Wir wollen noch ein bisschen reden über die großen Gewächse. Du hast es gesagt, große Gewächse sind besondere Weine von besonderen Winzern aus besonderen Lagen. Das wollen wir nochmal ganz kurz ein bisschen genauer uns anschauen. Welche besonderen Winzer sind es denn, die große Gewächse anbieten dürfen?
Also bislang nur die Winzer im VDP, im Verband der Prädikatsweingüter, rund 200 Spitzenbetriebe.
Und was sind das für besondere Lagen, aus denen die stammen müssen?
Das sind eben Lagen, die definiert worden sind, zunächst von diesem Verband, die sich berufen auf historische Karten, Erfahrungswerte, die eben einen Bruchteil der deutschen Weinbergsfläche ausmachen und erwiesenermaßen hohe Qualitäten über viele Jahre bringen.
Zuletzt noch die Frage, welche Anforderungen gibt es an den Wein, an die Rebsorte, an die Verarbeitung?
Das ist eben festgeschrieben, es dürfen nur bestimmte Rebsorten. Das hängt ein bisschen von der Region ab, sind aber im Grunde die Burgundersorten inklusive Spätburgunder und Riesling und Silvaner.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wir haben hier sowieso die Champions League sozusagen der deutschen Weingüter und dann noch deren beste Weine sind dann die großen Gewächse.
Besten trockenen,
die muss besten man dazu trockenen
sagen. Denn Weine. Deutschland ist natürlich nach wie vor auch berühmt für seine edelsüßen Weine. Gerade wieder ist bei einem Vergleich eine Trockenbeerenauslese von einem berühmten Moselwinzer in die Top 10 der Welt nicht gewählt worden, gehört zu den Top 10 der Welt, was die Weinpreise betrifft. Also einer der teuersten Weine der Welt.
Okay, also um es nochmal ganz klar zu sagen, große Gewächse sind immer trockene Weine. Ja. Das bedeutet aber für mich als Weintrinker, wenn ich ein großes Gewächs im Glas habe, weiß ich, es gibt letztlich qualitativ nichts Besseres, aus Deutschland zumindest. Das ist der Sinn dahinter dieser Klassifizierung.
Ja, das ist so. Ob man das subjektiv so empfindet, ist wieder eine andere Frage. Und man muss fairerweise sagen, es kann natürlich große trockene Weine geben von Winzern, die nicht zum VDP gehören und die entsprechend momentan zumindest sowas wie den Titel Großgewächs nicht tragen dürfen. Also es ist eine sichere Bank. Es heißt aber nicht, dass absolut alle deutschen trockenen Spitzenweine so heißen.
Aber ich bin nach unten zumindest abgesichert, was die Qualität angeht. Das ist also schon mal der Sinn des großen Gewächses. Ja. Inwieweit ist es auch für die Winzer, die ein großes Gewächs auf den Markt bringen, ja wichtig, so als Schaufensterprodukt?
Absolut. Und das ist es auch in erster Linie. Wir reden über sehr hochpreisige Weine und zum Teil werden die Spitzenweine ja fast zugeteilt. Und das ist aber auch genau der Sinn. Es ist Kult, es ist Mythos. Es zieht sozusagen den Rest nach oben. Wenn die Welt über sowas redet, dann hat das einen enormen Effekt auch für die Breite der Weine. Das sagen auch Leute, die im Weinexport tätig sind. Deutschland hat damit mit dieser Kategorie von Wein an Standing international gewonnen, wird wieder wahrgenommen als ein Land, in dem auch trockene Weine erzeugt werden. Und das ist ein enormes Verdienst dieses Konzeptes. Das kann man nicht hoch genug schätzen.
Ich habe gelesen, manche Weingüter bringen auch wirklich nur ein paar hundert Flaschen davon pro Jahr auf den Markt. Also daran sieht man schon ein bisschen, es geht auch viel um Prestige dabei, oder?
Ja, geht es. Das ist nichts, womit man Geld verdient, sondern es geht darum zu zeigen, was man kann.
Du hast schon gesagt eben, das ist was man nicht jede Woche trinkt. Das ist zum einen natürlich eine Preisfrage, aber es ist wahrscheinlich auch einfach aus geschmacklichen Gründen. Es ist nicht das, was man so beim Grillabend mal nebenher wegtrinkt.
Nein, das nicht. Also ich könnte es mir schon sonntags vorstellen.
Du schon, andere nicht.
Auch jede Woche. Also man trinkt sich da nicht so schnell satt dran. Das ist nicht der Punkt.
Aber die Frage, die dahinter steckte, war eigentlich, wenn ich ein großes Gewächs habe, haben die alle so eine gemeinsame Stilistik? Also gehen die alle so in dieselbe Richtung oder gibt es da auch eine ganz große Bandbreite?
Gibt es natürlich eine Bandbreite. Das hat, sagen die Winzer gerne, vor allen Dingen mit dem Terroir zu tun. Natürlich, also dem Weinberg, sage ich mal, stimmt. Aber es hat auch mit der Handschrift des Winzers zu tun. Ich höre bei dieser 20-Jahre-Verkostung, habe ich einiges probiert. Und man merkt ganz deutlich auch die Stilistik des Winzers. Der eine setzt mehr auf klare Frische, der andere setzt noch mehr auf Mineralik. Mineralisch sind die alle, aber lässt die Frucht eher im Hintergrund. Und das sind auch Stilfragen.
20 Jahre Verkostung müssen wir noch kurz einordnen. Das große Gewächs ist 20 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Und es gab immer eine große Verkostung, an der du auch teilgenommen hast. Der Preis, 35 Euro, da ist bei vielen Weintrinkern so eine Schmerzgrenze, wenn nicht erreicht, sogar schon überschritten. Ist das aber so die Hausnummer, wo man sich einfach mit abfinden muss? Oder gibt es auch günstigere?
Es gibt vielleicht durchaus der eine oder andere, der günstiger ist, aber das hat sich von, ich glaube, 18 Euro langsam hochgezogen. Und das zeigt einfach den Markt. Die Nachfrage ist da, Punkt. Es gibt genug Leute, die sich das leisten wollen und können. Und das Angebot ist limitiert. Wir reden über 1 bis 2 Promille des deutschen Weins. Also das sind homöopathische Dosen. Was übrigens auch dann dazu führt, dass mancher fragt, ja, sollen wir nicht einfach mehr davon machen?
Da kommen wir gleich noch kurz zu. Ich wollte nur noch mal ganz kurz einhaken, weil du sagst, es sind so wenige, die ja nur auf dem Markt sind. Im Supermarkt und schon gar nicht beim Discounter kriege ich ja in der Regel kein großes Gewächs. Kann ich einfach zum Winzer fahren, zum VDP-Winzer und sagen, ich würde mich gerne mal durch ihre großen Gewächse durchprobieren oder kann man die nicht so einfach mal, muss man da einfach eine Flasche kaufen
also ganz
und dann
ehrlich,
zu Hause probieren?
Also ganz ehrlich, ich habe da so eine innere Hemmschwelle. Ich gehe nicht zu Winzern und wenn ich weiß, dass ich nur 2 Flaschen kaufen will und probiere 5 große Gewächse, wo der jedes Mal die Flasche aufreißen muss. Ich würde das einfach nicht machen. Ich finde das nicht angemessen.
Also man muss es einfach mal riskieren, die 35 Euro oder was auch immer auf den Tisch legen und sagen, ich probiere jetzt mal ein großes Gewächs. Jetzt hast du eben schon kurz angedeutet, das große Gewächs ist im Moment noch stark limitiert auf einen ganz kleinen Kreis an Weingüter, die das machen dürfen. Es könnte sich aber ändern durch das neue Weingesetz. Ja. Was ist da geplant?
Der Gesetzgeber stellt ja insgesamt das deutsche Weinrecht um auf eine Herkunftspyramide, wie das in der EU jetzt auch vorgeschrieben ist. Also je klarer die regionale Herkunft, je kleinräumiger, desto höher die Qualität. Das läuft ja genau auf das große Gewächs zu. Das ist dann die Spitze dieser Qualitätspyramide. Darunter sind andere Ortsweine und in der Mitte Gutsweine, die einfach fürs Weingut stehen. Darunter sind noch ein paar andere Kategorien. Und das soll für alle grundsätzlich möglich sein. Das heißt, eine Abgrenzung von Lagen müsste dann vorgenommen werden, die wert sind, dass dort große Gewächse erzeugt werden. Und auch diese Parameter wie Einschränkung der Rebsorten, Anforderungen an die Mostgewichte, an andere messbare Faktoren und letztlich auch möglicherweise eine organoleptische Prüfung, also eine Geschmacksprüfung. All das kann man sich vorstellen und das läuft momentan, je nachdem wie das ausgeht, kann das, wie hat das der Präsident des Verbands der Prädikatsweingüter formuliert, Steffen Christmann, kann das eine Blamage für den deutschen Weinbau werden oder aber eben ein gutes Ding?
Also es würden einfach viel mehr Weingüter plötzlich große Gewächse auf den Markt bringen dürfen, wenn sie es denn wollten überhaupt.
Und wenn die Regeln eben nicht ganz straff sind, dann zeigt die Erfahrung, wird das Konzept kaputt gemacht werden. Nicht, weil das irgendjemand böswillig tut, sondern es sozialisiert sich dann und nivelliert sich und versandet. Und dann ist der letzte, der Maßstab, an dem das Ausland uns messen wird. Der schlechteste große Gewächs wird dann quasi bewertet und das wäre furchtbar.
Wir sind noch nicht so weit, muss man sagen. Das ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung das wirklich gehen kann. Deswegen gucken wir nochmal aufs große Gewächs, so wie das heute ist. 20 Jahre ist es alt, haben wir eben gesagt. Was würdest du sagen, ist das eine Erfolgsgeschichte für den deutschen Wein?
Ja, das denke ich doch schon. Also die Tatsache, dass wir wieder mit trockenen Weinen so ernst genommen werden, ist das eine. Und das andere ist auch die Wirkung in die Winzerschaft hinein. Diese Weine haben ganz vielen Winzern in der Breite auch gezeigt, was große trockene Weine ausmacht. Wir haben keine so super Tradition mehr gehabt überhaupt. Was ist denn das, ein trockener Wein? Wir haben die Phase gehabt, wo wir technisch saubere, rundrum schöne, fruchtige Weine als Ideal hatten. Das ist ausgeschöpft. Das kann heute selbst jede Kellerei ordentlich. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn jenseits dessen, dass ein Wein einfach schön und technisch sauber ist, ja? Und da haben diese Weine einfach Benchmarks, Messlatten gelegt, die deutlich gemacht haben, du brauchst nicht 14% Alkohol, um einen großen Wein zu machen. Es geht nicht um Zucker, es geht um Reife, es geht um differenzierten, nuancierten Geschmack, um Lagerbarkeit. Das ist wieder was ganz Neues. Wir haben fast nur junge Weine getrunken. Jetzt reden wir wieder über 10 Jahre alte Weine. Boah, hey, also das sind alles Phänomene, die ohne das große Gewächs nicht denkbar wären.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über die Lese 2022 und über die großen Gewächse. Was glaubst du, Werner, wenn du irgendwann ein großes Gewächs 2022 im Glas hast, was wird dir das sagen über 2022?
Ich hoffe, dass es mir nicht sagt, dass der Sommer ein heißer war, sondern dass es mir sagt, dass man auch in so einem Jahr einen knackigen, differenzierten und lagerbaren Wein machen kann.